Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Der Schulbeginn steht wieder bevor und über das, was sich bald wieder in unseren Klassenzimmern abspielt, müssen wir sprechen, denn die Probleme der Schulen von heute sind die Probleme der Gesellschaft von morgen. Christian Klar ist bei uns, er ist bekannt dafür, Klartext zu sprechen. Er ist Direktor einer sogenannten Brennpunktschule in Wien-Floridsdorf, Buchautor und ÖVP-Mitglied. Er sagt, die Polizei hat mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich zu viele Waffen im Direktorzimmer lagere. Das sind die Waffen der Schüler, das sind die Waffen, die ich den Schülern abnehme. Ihm gegenüber jener Mann, der jahrelang für das Wiener Schulsystem verantwortlich war, Heinrich Himmer, war von 2017 bis 2024 Wiener Bildungsdirektor, also der Verantwortliche für Wiens Schulen, jetzt SPÖ-Bildungssprecher und Nationalratsabgeordneter. Wir wollen gern mit Ihnen beginnen, Herr Klar. Wir wollen Ihren Schulalltag kennenlernen. Bei Ihnen in der Mittelschule haben 90% der Kinder Migrationshintergrund. Mehr als die Hälfte der Kinder haben den muslimischen Glauben. Arabisch ist für die meisten die Muttersprache. Welche Konsequenzen hat das? Wie sieht Schule bei Ihnen in Wien-Floridsdorf aus?
Naja, im Gegensatz zu einer Volksschule, wo die Kinder wirklich teilweise völlig ohne Deutschkenntnisse kommen, zum Teil in Wien geboren, nach 4, 5 oder manchmal sogar 6 Jahren Volksschule, können sich alle auf Deutsch unterhalten, die nicht neu nach Österreich kommen. Ich habe auch eine Deutschförderklasse für neu zugewanderte Kinder. Aber die, die in Österreich oder in Wien in die Volksschule gegangen sind, können sich auf Deutsch verständigen. Allerdings, es ist ein anderes Deutsch. In meiner Jugend sind immer mehr englische Wörter in die Sprache eingeflossen. Jetzt fließen arabische Ausdrücke ein und auch eine arabische Kultur. Also wenige kommen mit der Käsesemmel oder der Wurstsemmel in die Schule, eher mit Kebab und Ähnlichem. Und wenn man verblüfft ist, sagt man Walla. Und Artikel werden eher nicht verwendet. Also gehen wir Salzburg, wenn es eine Fahrt nach Salzburg gibt. Erstens gehen sie nicht, sondern wir fahren. Und zweitens ist es, das nachfehlt. Oder wenn Kinder krank sind und mich fragen, ob sie anrufen dürfen, heimgehen, dann kommen sie und sagen, darf ich zu Hause gehen? Meine Standardantwort ist dann immer, du kannst schon zu Hause gehen, aber wie kommst du hin? Dann wissen es meistens, es heißt nach Hause gehen. Aber all diese Dinge fehlen und sie fehlen nicht nur in der Mittelschule. Ich habe ja auch Kontakt zu anderen Jugendlichen in der Oberstufe, in der HTL und so weiter. Auch dort gibt es wenig Artikel, auch dort gibt es dieses Deutsch. Die machen Matura.
Was hat es damit auf sich, was ich zu Beginn gesagt habe, sie müssen immer wieder Waffen abnehmen. Können Sie uns dazu mehr sagen?
Naja, das sind natürlich schon die Spitzen, aber es kommt halt 3, 4, 5 Mal im Jahr vor. Und ich habe halt diese Waffen nicht entsorgt und war dann auf einem Polizeiseminar und da haben die halt alle möglichen Waffen hergezeigt und eine andere Direktorin auch aus Wien war da bei dem Seminar dabei, so ein österreichweites Seminar. Und wir haben halt gesagt, ja, das kenne ich, das habe ich bei mir im Kastel liegen, das habe ich auch schon mal abgenommen, das kenne ich.
Und was dann ist hat das der Polizist.
Naja, das sind halt diese Klappmesser, die man so aufklappen kann, das sind Schlagringe, das sind Taser, all diese Dinge, die es halt gibt. In Einzelfällen, aber das ist jetzt auf 10 Jahre verteilt. Ich glaube, 3-mal hatte ich auch schon Schreckschusspistolen, die ich abgenommen habe, beziehungsweise die Polizei dafür geholt habe. Ja, und da hat es halt geheißen, ich dürfte das nicht aufheben, ich muss das entsorgen.
Ja. Weil man gar nicht so viele Waffen lagern darf.
Genau.
Wenn Sie das hören, wie geht's Ihnen damit?
Also zum einen muss man sagen, danke an das Team an der Schule, danke an alle Pädagoginnen und Pädagogen, weil man sieht ja schon, die Arbeit ist eben, es geht nicht nur um Lesen, Rechnen, Schreiben lernen, sondern es geht darum, das gemeinsam groß werden, das auch in einer Gesellschaft sich einfinden. Und das dauert heute länger. Das ist ja auch etwas, was Sie beschreiben, auch was viele Pädagoginnen und Pädagogen beschreiben, dass wir heute auch mehrere Bündel an verschiedenen auch Maßnahmen in der Schule brauchen, über die werden wir heute sicher auch reden können, damit das gelingt. Weil, dass sich da was verändert hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren ist unbestritten. Das, glaube ich, wissen wir alle. Und Schule bleibt nicht stehen, genauso wie Kinder und Jugendliche nicht stehen bleiben. Wenn ich jetzt vergleiche meine Jugendzeit und heute, das ist natürlich was anderes. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, hier das Rad zurückzudrehen. Wir haben die Kinder und Jugendlichen, die wir haben, und das ist gut so. Wir müssen das Beste aus den Kindern und Jugendlichen machen.
Aber ist es auch gut so, wenn fast 90% der Kinder, so wie in diesem Fall, Migrationshintergrund haben? Was bedeutet das für die österreichischen Kinder? Was bedeutet das für die Kinder, die später mal in den Arbeitsmarkt gehen sollen?
Also grundsätzlich ist immer jedes Kind unterschiedlich. Ja, die Frage ist, wie gehen wir damit um, dass am Ende die Lernziele erreicht werden? Das ist ja der Sinn von Schule.
Lernziele erreicht? Können die erreicht werden?
Also die kurze Antwort wäre nein, zu einem großen Teil nicht. Man muss in dem Niveau natürlich heruntergehen. Sinnerfassendes Lesen ist zum Teil für die 12-, 13-, 14-Jährigen nicht möglich. Sie lesen Texte ganz gut, sie wissen aber dann nicht, was sie gelesen haben. Das macht natürlich auch das Lernen in Geografie, Geschichte und so weiter schwierig. Zum Glück gibt es digitale Medien. Man kann das über einen Film, über Apps, über alles Mögliche verändern. Aber Lesen, sinnerfassendes Lesen, auch Rechnen, ist nicht das Gleiche, wie als ich als Lehrer begonnen habe. Dieses Jammern gibt es schon über hunderte von Jahren.
Wie viele Klassen, würden Sie sagen, erreichen das Lernziel nicht?
Also ich würde sagen, mindestens ein Drittel erreicht die Ziele einer Pflichtschule nicht. Ein weiteres Drittel erreicht sie schlecht. Und auch die, circa ein Drittel geht weiter in höhere Schulen, die in höhere Schulen gehen, zu einem Teil auch dort erfolgreich sind, sind eigentlich auch sehr schwache Schüler. Also das Niveau ist insgesamt deutlich schwächer.
Das sind doch ganz alarmierende Aussagen, weil aus dem, was ich jetzt bei Ihnen rausgehört habe, ist das nach wie vor eine Schönfärberei.
Nein, ich habe weder bestritten, was der Direktor Klar sagt, noch das, was Sie sagen.
Jedes Kind ist anders und Schule muss sich
jedes Kind ist anders. Also ich habe selber zwei Kinder und auch diese beiden Kinder sind komplett unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Talente und Fähigkeiten und Rechnen und Schreiben und ganz unterschiedlich auch Begabungen. Man merkt doch jetzt schon da, zu
Ihre Kinder gehen vermutlich nicht mit Waffen in die Schule.
Wir reden ja jetzt von den Lernzielen. Und man muss schon auseinanderhalten, dass wir hier, und Sie haben es ja auch selber angesprochen, von einer Spitze des Eisbergs reden. Wir reden heute nicht davon, dass jedes Kind auf der Straße in Österreich bewaffnet ist und auch nicht jedes Kind mit der Waffe in die Schule geht. Dass darauf reagiert wird, und man sieht das ja, und das ist auch, glaube ich, etwas, was uns Sorge machen muss und worauf wir reagieren. Nämlich, das ist
Aber
das.
Haben Sie genug reagiert? Sie waren ja viele Jahre genau dafür zuständig. Sie waren von 2017 bis 2024 Wiener Bildungsdirektor. Direktor. Was haben Sie getan, um diese Situation zu entschärfen?
Also klar ist, dass wenn Waffen mitgenommen werden, und das ist ja mehr als nur eine Grenze überschritten, es danach Konsequenzen gibt, die ja bis zum Schulausschluss gehen können und die darauf abzielen, dass man den Jugendlichen dabei begleitet, dass die Waffe nicht zu seinem Alltagsgegenstand wird, nicht mehr eine Waffe bei sich hat als zum Beispiel ein Schulbuch. Das ist ja genau die Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben. Denn was bedeutet das, wenn wir junge Menschen hier keine klaren Grenzen setzen, und das tun wir von Beginn an, dass es mit Suspendierungsbegleitung zum Beispiel dazu führt, dass ein junger Mensch nicht mehr einfach sagen kann, okay, dann verlasse ich halt die Schule und mache ich es halt privat weiter, weil das ist ja die Gefahr, glaube ich, die wir alle nicht wollen, sondern wir wollen die Chance nutzen. Die Schulpflicht gibt es für alle jungen Menschen in diesem Land, und dass wir in dieser Zeit darauf aufbauen und alle Maßnahmen setzen, dass ein junger Mensch danach ein erfülltes und friedliches Leben führen kann und dass er nicht die Waffe als Alltagsgegenstand sein ganzes Leben mitführt.
Ja, wäre gut.
Das ist aber die Aufgabe, die wir alle miteinander haben.
Aber Lehrer sind keine Sozialarbeiter.
Genau.
Das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe.
Ich habe auch nicht gesagt, dass das Lehrerinnen und Lehrer machen müssen.
Wer dann?
Genau, das ist das einer dieser Maßnahmen, die wir jetzt haben, nämlich mit dem Chancenbonus, der ab Herbst in die österreichischen Schulen kommt, wo Schulen, die besondere Herausforderungen haben, zusätzliches Personal bekommen, die sie selbst von der Sozialarbeit über Sozialpädagoginnen und Pädagogen bis zum Theaterpädagogen, aber auch zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen dafür nutzen können, um das Miteinander in der Schule zu gestalten. Der Ausbau, die Verdoppelung der Anzahl an Schulpsychologiestellen bis zum Jahr 2027.
Das kostet natürlich alles ganz viel Geld.
Und das trotz Budgeteinsparungen, und deswegen bin ich besonders stolz darauf, dass das gelingt, auch jetzt ganz klar dieses Signal zu setzen und nicht zu sagen, wir lassen die Lehrerinnen und Lehrer alleine.
Das ist halt die Frage, warum wird jetzt ein Signal gesetzt und warum musste es überhaupt so weit kommen?
Das ist eine Frage, die, glaube ich, uns alle beschäftigt. Wir wissen aber auch, dass sich Gesellschaft
Sie waren ja verantwortlich. Würden Sie sagen, Sie haben einen Fehler gemacht in Ihrer Zeit?
Ich habe nicht mit Waffe mein Gebäude betreten. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass ich...
Sie waren Wiener Bildungsdirektor.
Aber ich habe auch niemanden aufgefordert. Ja, aber ich habe auch niemanden aufgefordert. Und das ist, glaube ich, auch selbstverständlich, dass Grenzen unserer Gesellschaft, wenn die überschritten werden, dass da klare Konsequenzen erfolgen. Klar ist aber auch, wir brauchen klare Maßnahmen. Die haben lange Zeit zum Teil gefehlt.
Warum haben Sie sie nicht gemacht?
Ja, das liegt auch daran, wofür man zuständig ist. Wenn man in Österreich sind Schulgesetze Bundesmaterie. Ich war nicht im Bund zuständig dafür. Wir haben jetzt eine Regierung, die das anpackt und wo wir viele Maßnahmen setzen, wie zum Beispiel der Ausbau der Schulsozialarbeit, der Schulpsychologie, die Suspendierungsbegleitung, die Begleitung, falls es zu einem Schulausschluss kommt, die Erhöhung der Deutschförderkräfte. Also ich könnte eine lange Liste sagen, worauf reagiert wird. Es ist natürlich ganz klar, dass es bei über 1 Million Schülerinnen und Schülern, und das wird immer so sein, das war auch zu meiner Schulzeit so, es gab nicht nur immer friedliche Klassenzimmer oder nur konfliktfreie Klassenzimmer. Konflikte im Klassenzimmer hat es immer gegeben. die Herausforderung ist. Und das ist, glaube ich, zentral, dass wir hier weder die Pädagoginnen alleine lassen, aber auch nicht die Kinder zu Schuldigen werden lassen, denn die Kinder sind ja unsere Zukunft. Wir wollen ja nicht die hier mit, dass die Schule zum Gefängnis wird, sondern wir wollen dazu beitragen, dass in der Schule all das mitgenommen wird, damit sie ihr späteres Leben gestalten können.
Das sind alles Dinge, die sind sowieso klar, gehen jetzt für mich wirklich
nicht,
am Problem vorbei. Herr Klar, wie geht es Ihnen damit, was jetzt Herr Himmer sagt? Sie erleben ja tagtäglich die Konsequenzen der Wiener Bildungspolitik, der Wiener Schulpolitik. Was werfen Sie ihm konkret vor? Was ist in seiner Zeit als Bildungsdirektor in Wien?
Also ich werfe grundsätzlich nicht einzelnen Personen konkret oder Parteien konkret etwas vor. Ich versuche zu erzählen, was passiert und zu sagen, was wir aus meiner Sicht brauchen und hoffe, da ein offenes Ohr zu finden. Einzelne Personen zu kritisieren oder einzelne Parteien zu kritisieren, ist, glaube ich, nicht konstruktiv.
Ja, aber der Verantwortliche, den kann man schon gerade...
Aber es waren jetzt so wahnsinnig viele Themen, dass ich mal jetzt gar nicht weiß, ob ich mal alles gemerkt habe. Das erste ist mal, es stimmt tatsächlich, dass es keine direkte Korrelation zwischen schwachen Lernleistungen und auffälligen Schülern gibt. Ich hatte einen Schüler, der war vor ein halbes Jahr davor noch im Gymnasium, in der Klasse davor, mit ausgezeichneten Noten im Gymnasium, und am Ende des Schuljahres war er in U-Haft und nicht bei mir im Haus. Also da sind andere Dinge gelaufen, also es korreliert nicht automatisch die schlechte Schulleistung oder das schlechte Niveau und die Gewalt oder das Fehlverhalten. Das sind wirklich zwei getrennte Themen. Dann möchte ich schon, weil Sie gesagt haben, es geht um Kritik. In der Zeit, wo der Herr Himmer Bildungsdirektor war, hatten auch wir mehrere, aber ein Gespräch, wo dann es in Folge die Normverdeutlichungsgespräche gab. Da kommt die Polizei in die Schule und führt ein Gespräch mit Schülern, die in die falsche Richtung sich bewegen. Grundsätzlich eine wahnsinnig gute Idee, finde ich, und das hat auch gut funktioniert. Aber ich möchte das benutzen, um mit einer kleinen Geschichte zu zeigen, wo wir uns gerade hinbewegen. Ich habe einen Schüler bekommen, polytechnische, also ich habe eine Fachmittelschule, der war 15, hatte schon sehr viele Vorstrafen, ist mir zugewiesen worden, weil es in einer anderen Schule schwierig war. Daher hat das Normverdeutlichungsgespräch bei mir stattgefunden. Die Grätzl-Polizistin kommt zu mir in die Schule, gemeinsam mit dem Beamten, der das Gespräch führen wollte. Und der Schüler, der mich auch respektiert hat, sehr unauffällig in der Schule war, ich lasse den holen, der kommt runter, sieht die beiden in Uniform und hat noch fast die Direktion zertrümmert, ist jetzt bildlich gesprochen. Daraufhin sagt die Grätzl-Polizistin, weißt du was, Christian, geh mal raus. Wir gehen raus, ich bin aus der eigenen Direktion ausgesperrt, 20 Minuten. Dann kommen die beiden raus, der Schüler entschuldigt sich bei mir, fragt, ob er in die Klasse gehen darf, alles gut. Und ich sage, was war das jetzt? Und dann erklären mir die beiden Polizisten, das ist ein Tschetschene, der spricht nicht mit Frauen und Frauen in Uniform sind überhaupt ein Feindbild. Und es ging nicht um mich, sondern in dem Moment, wo die Kollegin draußen war, konnte man normal reden. Und das zeigt, was für ein Frauenbild.
Frauen respektieren, wie oft ist das?
Naja, nachdem ich sehr kräftig hinter meinen Lehrerinnen stehe, kommt es bei mir im Haus Gott sei Dank nicht oft vor. Und wenn, dann erkläre ich dem Schüler sehr, sehr deutlich, dass das so nicht geht. Ich sage es jetzt nur so. Aber tatsächlich diese Haltung gegenüber Frauen, diese Haltung gegenüber Mädchen, diese abwertende Haltung, die hat mit der Kultur, die zugewandert ist, zu tun. Wenn man das Frauenbild in Afghanistan, in Syrien, in wo auch immer sich anschaut, dann weiß man, mit welchem Frauenbild, mit welchem Familienbild Kinder und Jugendliche zu uns kommen, und sie setzen das fort, sie verändern das nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen und nicht mit Worten, sondern tatsächlich mit Haltung und Taten dagegen vorgehen. Ich habe auch ein Mädchen gehabt in der 4. Klasse, die war zwangsverheiratet mit einem 25-jährigen Mann.
Wie besorgniserregend ist das für Sie, wenn Sie solche Aussagen haben?
Ich kann da nur zustimmen. Es gibt da überhaupt kein Verständnis dafür. Frauenrechte sind ein Teil unserer allgemeinen Haltung, die wir in Österreich haben.
Kein Verständnis ist mir halt einfach zu wenig. Deshalb bin ich so laut.
Da sind wir uns, glaube ich, alle
missachten. Also wir müssen so eine Haltung völlig bekämpfen.
Genau, und das ist, bekämpfen ist ein Wort, bekämpfen okay. können wir die Einstellung können dafür sorgen, dass junge Mädchen, junge Menschen wie selbstverständlich hier ihre gleichen Chancen auch haben. Und dass das, wenn das eingeschränkt wird, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, muss es mit Klarheit und Härte dagegen gestanden werden.
Macht Ihnen die Situation Sorge?
Also sie macht mir dann Sorge, wenn wir nichts tun würden, wenn wir dabei zusehen, sehen würden, wenn wir sagen würden, das ist halt so. Das tut keiner und ich glaube, es gibt hier niemanden auch in Österreich, der akzeptieren wird, dass Frauen- oder Mädchenrechte eingeschränkt werden und das, egal aus welchem Hintergrund, nicht geht. Und nachdem wir wissen, dass manchmal auch das Elternhaus damit beteiligt ist, können wir uns nicht darauf verlassen, dass das zu Hause auch passiert. Deswegen, und das ist eben die Herausforderung, die wir haben, dass wir vieles heute in den Bildungseinrichtungen vom Kindergarten an tun müssen, was vielleicht früher nicht notwendig war. Und daher braucht es auch heute andere Formen von Teamarbeit, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Schulen, von einem multiprofessionellen Team, von Menschen, die sich genau darum kümmern. Das kann eben nicht ein Lehrer, ich bin ja selber ausgebildeter Lehrer, habe unterrichtet, das ist nicht die Profession allein eines Lehrers oder einer Lehrerin. Und daher ist die Aufgabe von Schule, sie dorthin zu bringen, dass wir nicht ein Schulsystem weiterführen und zu sagen, na, irgendwann werden sich die Schülerinnen und Schüler schon wieder ändern. Das würde ich sagen, das ist genau der falsche Weg, sondern zu sagen, die Schule, die wir heute brauchen, heißt, wir müssen genau diese Themen früh mitnehmen. Wir müssen das Thema Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, wir müssen das Thema Mädchen- und Frauenrechte von Beginn an offensichtlich auch in die Schulen holen. Mhm. Demokratie, das ist etwas, was wir ja ganz stark auch diskutieren, dass wir eben unsere Demokratie hier auch nicht in Frage stellen, dass nicht andere auch Dinge als der Rechtsstaat Entscheidungen treffen in Österreich. Und da müssen wir früh beginnen, weil was wir in der Schule tun können, das so werden wir auch später, Sie haben es ja auch angesprochen, unsere Gesellschaft erleben.
Eben, und deswegen machen sich ganz viele Menschen sorgen, weil die sich denken, was soll aus den jungen Leuten werden? Werden die mal Pfleger? Werden die mal Pilot? Werden die mal Verkäufer? Wie soll die Gesellschaft
funktionieren? Wir werden sie brauchen.
Wir werden sie brauchen, aber mit mangelnden Deutschkenntnissen wohl eher nicht und mit einem fragwürdigen Frauenbild auch nicht. Den Eindruck, den ich
jetzt auch gewonnen habe, soll es aber auch möglicherweise unter Erwachsenen geben, ein fragwürdiges Frauenbild.
Naja, unsere Jugendlichen von jetzt nehmen ihre Haltungen mit und sind dann Erwachsene. Und deshalb müssen wir in der Schule reagieren.
Die schon vor 20, 30 Jahren in der Schule waren und ein Frauenbild haben, das, glaube ich, nicht dem entspricht, wo Frauenrechte gestärkt werden.
Mich klingt jetzt einfach so, als würden sie die Probleme nicht richtig benennen, als würden sie einfach nur schöne Worte darüber verlieren, aber nicht wirklich die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen. Und das ist ja genau etwas, was der SPÖ oft vorgeworfen wird und warum die SPÖ vermutlich auch in Umfragen nicht so gut dasteht wie etwa die FPÖ, die diese Fragen ganz klar benennt. Wie? Diese ganz klaren migrationspolitischen Probleme, die wir derzeit haben.
Dann sagen Sie mir, wie sie benennt.
Um die FPÖ geht es jetzt ja nicht wirklich,
weil Sie sind
der Vertreter der SPÖ.
Na, Sie sind offensichtlich die Vertreterin der FPÖ hier am
Tisch. Nein, ich bin keine Vertreterin der FPÖ, aber wir beschreiben jetzt eine Situation.
Sie beschreiben die Situation.
Herr Klar ist der Direktor einer Brennpunkt-Mittelschule.
Und er hat gerade gesagt, dass er aufgrund auch seiner Arbeit vor Ort mit dem Team viele dieser Probleme lösen kann. Nämlich zum Beispiel, dass seine Kolleginnen im Team möglichst auch geschützt davor sind und dass sie gestärkt werden, ihre Arbeit zu tun. Das ist gut und ich sehe das auch aus der täglichen Arbeit, dass viele auch in anderen Schulen genauso arbeiten. Und ja, die Herausforderungen sind groß und keiner will sie kleinreden. Ich sehe jetzt auch niemand, ich habe hier weder widersprochen dem Herrn Klar noch Ihnen widersprochen. Mhm. Die Probleme sind sichtbar. Wir brauchen nur Antworten. Sie zu beschreiben, ist ein bisschen zu wenig. Ich glaube, keiner kritisiert oder sagt, hier gibt es eine unrechte Wahrnehmung, sondern wir müssen uns anschauen, was sind die Lösungen dazu. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gebracht, was diese Bundesregierung tut, um sie zu lösen. Wenn Sie das anders sehen, ist das in Ordnung. Wir, glaube ich, sind uns einig darüber, dass hier eine Integration in unsere Gesellschaft zentrale Voraussetzung ist, um unsere Demokratie zu erhalten.
Ja, es ist eben die Frage, ob das funktioniert.
Aber ich glaube, dass das wirklich der erste Schritt ist. Der erste Schritt muss sein, wir müssen erkennen, dass wir strukturelle Herausforderungen haben. Also nicht individuell Einzelne, die gewalttätig sind, sondern dass es hier strukturell Gewalt gibt, dass es hier strukturell ein anderes Frauenbild gibt, dass es hier strukturell eine andere Religion gibt, die von Religionsfreiheit sehr wenig hält, nämlich entsprechend ihren eigenen Schriften. Und wenn wir uns dieser Probleme bewusst sind, dann können wir nachdenken, an welchen Schrauben müssen wir drehen. Wenn wir uns nicht bewusst sind, woher kommt es, das ist ein bisschen so, wie wenn jemand Krebs hat und dabei einen Ausschlag und ich gebe eine Salbe drauf, das hilft nicht. Wir müssen uns um den Kern des Problems kümmern und den Kern des Problems erkennen. Und das ist nun mal, die Frau Wiesinger nennt ihr Buch Kulturkampf, Kampf ist auch so, wie da müssen wir kämpfen, aber einen Kulturkampf, einen Einfließen von Werten in unsere Gesellschaft, die wir nicht wollen. Und da müssen wir uns bewusst sein und dann können wir überlegen, was machen wir, damit diese Werte nicht hier einfließen.
Und von unseren Werten der Menschenrechte, des Humanismus wollen wir auch und sollen wir auch nicht abgehen und werden wir nicht abgehen. Und das ist
ganz genau das. Aber wir vertreten sie nicht stark genug. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wir vertreten sie nicht stark genug.
Aber dann schaffen wir gemeinsam ein Bündel an Maßnahmen und eine Haltung, die zeigt nämlich in und außerhalb der Schule, dass Humanismus und Menschenrechte an oberster Stelle stehen und zwar egal, welchen Hintergrund jemand mitbringt. Und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten und deswegen auch noch einmal, hier wird nicht schön geredet, ja, ich habe hier weder irgendwen verteidigt, der sich nicht an unsere Regeln hält, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, wir arbeiten jetzt seit vielen Monaten daran, dass wir genau diese Regeln auch aufstellen und dass wir diese Unterstützung auch den Pädagoginnen geben, stärker als in der Vergangenheit, damit sie diese Regeln auch konsequent umsetzen können.
Wir haben jetzt in diesem ersten Block über die Ist-Situation gesprochen und da ging es jetzt eben darum, auch Probleme anzuerkennen, klar anzusprechen. Deswegen fühlen Sie sich jetzt vielleicht ein bisschen angegriffen von mir, aber es kommt jetzt Block Nummer 2 und da wollen wir über die Zukunft sprechen. Und da geht es dann darum, wie können wir aus dieser Ist-Situation, die, glaube ich, doch an vielen Schulen recht misslich ist, immer mehr Lehrer schlagen Alarm, sagen sogar, es gibt Schüler, die haben jetzt 9 Wochen in den Sommerferien kein Wort Deutsch gesprochen. Das hat natürlich Konsequenzen. Und wie können wir die Konsequenzen bestmöglich in eine gute Zukunft richten? Darüber sprechen wir gleich im Block Nummer 2. Kurze Pause. Bleiben Sie dran.
Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24, Next Gen, trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen bei uns, willkommen zu Teil Nummer 2. Christian Klar ist bei uns, er ist bekannt dafür, Klartext zu sprechen. Er ist Direktor einer sogenannten Problemschule, einer Brennpunktschule in Wien-Floridsdorf, Buchautor und ÖVP-Mitglied. Und außerdem ist bei uns Heinrich Himmer von 2017 bis 2024 Wiener Bildungsdirektor, also der Verantwortliche für Wiens Schulen, jetzt SPÖ-Bildungssprecher. Wir haben in Block Nummer 1 über die Ist-Situation gesprochen, haben da schon einiges erfahren, wie es bei Christian Klar in der Schule zugeht. Jetzt würde ich gerne über die Zukunft sprechen. Was kommt denn in diesem Schuljahr auf die Lehrerinnen und Lehrer zu und auch auf die Schüler? Eine Änderung. Mädchen unter 14 Jahren dürfen ab 1. September kein Kopftuch mehr tragen. Inwieweit ist das in Ihrer Schule Thema?
Das ist natürlich ein großes Thema. Wir haben sehr viele Kinder, die Kopftuch tragen. Also das schaut dann 3, 4 Mädchen in einer Klasse, die Kopftuch tragen, oder 5 Mädchen, schaut nicht so viel aus. Aber es gibt in einer Klasse ja nur die Hälfte der Schüler als Mädchen. Es sind 12. Das heißt, ein Drittel der Mädchen trägt Kopftuch. Bei ungefähr die Hälfte bis 2/3 sind muslimisch. Also mehr als 50% der muslimischen Mädchen tragen Kopftuch oder 5 circa, das ist jetzt wirklich eine Schätzung, tragen das Kopftuch. Und ein großer Teil von ihnen ist unter 14. Das heißt, es wird sehr viele Mädchen betreffen.
Gibt es da schon Diskussionen im Klassenzimmer? Wie werden die damit umgehen?
Im Klassenzimmer weiß ich nicht, ob es Diskussionen gibt. Die Mädchen haben mit mir nicht darüber gesprochen oder diskutiert. Ich hatte vereinzelt, also vielleicht kann ich zwei, warum ich auch so positiv gestimmt bin, zwei Erlebnisse erzählen. Ein Mädchen in der ersten Klasse mit Kopftuch, ungefähr nach 2 Monaten, also ist jetzt schon fast ein Jahr her, kommt sie ohne Kopftuch und der Klassenvorstand fragt, ja, aber wieso hast du jetzt kein Kopftuch mehr? Naja, meine Mama hat gesagt, es kommt ohne dies das Verbot und dann darf ich es jetzt schon runternehmen. Und die hat seither kein Kopftuch. Ich habe dann mit dem Vater von 2 kopftuchtragenden Mädchen, die auch noch nicht 14 sein werden, im kommenden Schuljahr gesprochen über andere Dinge und habe am Ende des Gesprächs gesagt, naja, aber es kommt das Gesetz, vielleicht können die Kinder im Sommer schon ein bisschen üben, weil nächstes Jahr dürfen sie in der Schule kein Kopftuch mehr tragen. Und das Gespräch war mit Dolmetscher, aber der hat es halt dann gesagt, es war auch erkennbar, dass es positiv ist. Und er hat gesagt, naja, wenn das Gesetz kommt, werden meine Töchter das Kopftuch ablegen. Das ist ja keine Frage, dass wir uns in Österreich an die österreichischen Gesetze halten. Ich glaube nicht, dass das bei allen Mädchen so problemlos laufen wird, aber ich glaube doch bei einem Gutteil. Gleichzeitig habe ich bei mir in der Schule den Vorteil, ich habe grundsätzlich ein Verbot von Kopfbedeckungen, weil ich diese Baseballkappen und Hauben und Strickhauberln und Kapuzen aufgesetzt. Also alles das im Klassenzimmer finde ich nicht deplatziert.
Ja, verstehe.
Und es stand halt dabei, Klammer, Ausnahme, islamisches Kopftuch, Klammer zu. Jetzt haben wir die Klammer weggegeben. Das heißt, Kopfbedeckungen sind grundsätzlich verboten. Das heißt, diese Gerüchte, die jetzt auftauchen mit den Mädchen, setzen sich die Kapuze auf und kommen mit Hauben und sonstigen, das klappt bei mir nicht, weil das islamische Kopftuch ist verboten und alle anderen Kopfbedeckungen so und so. Das heißt, dieser Ausweg, diesen wird es nicht geben.
Ja, wie stehen Sie zum Kopftuchverbot für Mädchen unter 14?
Na, jetzt kann ich Ihnen vielleicht ein Beispiel dafür geben, dass eben es nicht nur um ein Blabla geht, sondern um ganz konkrete Handlungen, nämlich den Mädchen ihr Recht möglichst so zu geben, dass sie nicht im Zweifelsfall gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen. Das ist ja mit ein Grund, den wir da durchaus auch, wenn es um Kinder geht, die noch nicht religionsmündig sind, wo wir nicht wissen, wie viel Entscheidungsgewalt überhaupt hier selber da ist und auch die zum Teil im Unterricht da doch auch eingeschränkt sind. Deswegen ist dieses Kopftuchverbot auch mit den Stimmen der SPÖ im Übrigen eben auch angenommen worden und kommt zur Umsetzung, weil es hier darum geht, dass wir Mädchen schützen wollen, dass wir eben hier klares Signal setzen wollen und dass wir hier auch zeigen wollen, dass es ein Teil von Schule ist, eine Gemeinschaft zu bilden. Und daher, Sie haben es auch angesprochen, Sie sind ja der guten Mut, dass das umgesetzt werden kann. Und ich denke, es ist bei aller Frage, die jetzt noch zu klären sein wird, ob das verfassungsmäßig ist, aber jetzt einmal ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich zu zeigen, wir müssen hier auch eine klare Position ergreifen, damit eben nicht in der Bevölkerung überbleibt, es geht hier nur um ein Blabla oder Wegschauen.
Eine aktuelle Meldung vor einigen Tagen, die Suspendierungen nehmen immer zu. Fast 2500 Schüler wurden im vergangenen Schuljahr suspendiert. Ein Zuwachs von etwa 250 Ausschlüssen. Spitzenreiter ist Wien. Wenig überraschend. Doch überraschend, es sind nicht nur die Älteren, die Grenzen überschreiten. Auch 534 Volksschüler waren im letzten Jahr von Ausschlüssen betroffen. Was erleben Sie in Ihrer Schule? Wie aggressiv sind die Schülerinnen und Schüler und wie arm sind die Lehrer?
Naja, es ist ganz wichtig mal zu sagen, Suspendierungen sind Sicherungsmaßnahmen, also bei Gefahr im Verzug. Sie sind keine Disziplinarmaßnahmen. Das würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass das auch als Disziplinarmaßnahme möglich ist, wenn keine fort, weil wenn ein Bursche, weiß ich nicht, die anderen beschimpft und sonstige Dinge macht, die aber keine Gefahr sind, kann ich keine Suspendierung beantragen. Und trotzdem ist er eine Belastung für seine Mitschüler und Mitschülerinnen. Also da würde ich mir mehr wünschen. Tatsächlich ist es so, dass der Ablauf, wenn es tatsächlich Gefahr gibt, der Ablauf funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Man macht einen Suspendierungsantrag an die Rechtsabteilung, kriegt eigentlich am gleichen Tag, außer man schreibt erst um 16 Uhr, dann ist es am nächsten Tag in der Früh da, dann kann man die Eltern informieren. Meistens wird das genehmigt, wenn ein echter Grund ist, und dann informiert man die Eltern, wie lange die Kinder nicht in die Schule kommen dürfen. Was ich ein bisschen manchmal im Verdacht habe, diese ganze Suspendierungsbegleitung. Also ich habe noch nie so viel telefonieren müssen wie nach einer Suspendierung im Vorjahr, weil Wien das ja schon gemacht hat, weil da muss man dann organisieren, Online-Unterricht, ein Psychologengespräch, ein Polizeigespräch. Also da haben mich so viele Stellen angerufen, ich muss ihnen Informationen, Kontaktadressen und sonst was geben. Und für mich ist das symbolisch wieder wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit dem Täter. Es ist zwar wichtig, dass man sich mit ihm beschäftigt, aber letztlich, ich würde mir wünschen, dass wir den Opfern, nämlich den Mitschülern, viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Wenn der die Klasse so bedroht hat, dass er nicht mehr kommen darf, endlich mal den nicht in der Klasse hat, dann würde ich mir wünschen, dass man sich mit der Klasse beschäftigt und sagt, wie geht's euch jetzt, was können wir tun und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass der nicht mehr in die gleiche Klasse zurück darf, nach Möglichkeit nicht in die gleiche Schule. Derzeit geht das nur mit Einverständnis der Eltern und das gibt's nicht immer. Und auch geht's nicht automatisch. Und wenn der in der nächsten Schule wieder suspendiert wird und in der nächsten Schule wieder suspendiert wird, dann ist dieser, ich sage jetzt junge Mann, weil es meistens Burschen sind, nicht immer, oder dieses Kind offenbar nicht geeignet, in einem Regelunterricht teilzunehmen, dann brauchen wir mehr spezielle Plätze. Weil das Ziel muss sein, Recht auf Bildung, Recht auf angstfreie Schule umzusetzen für die anderen. Mhm. Und das sehe ich halt nicht.
Die Suspendierungen nehmen zu, auch in der Volksschule. Was zeigt das für Sie?
Also ich glaube, da kann ich dem Direktor klar zustimmen. Es braucht eine angstfreie Schule für alle Kinder und Jugendliche und auch für die Pädagoginnen und Mitarbeiterinnen vor Ort. Und die Suspendierungsbegleitung verpflichtend kommt ab diesem Schuljahr. Das heißt, hier muss, wenn jemand suspendiert wird, jedenfalls eine Begleitung stattfinden. Und zwar, und Sie haben es auch angesprochen, auch bis dorthin, dass es bei der Frage, wenn jemand zurückkommt, in die Klassevorbereitungen trifft. Das heißt, in Zukunft sollte es auch so sein, dass auch die Klasse, nämlich die, die möglicherweise davon betroffen ist, dass sie zu Opfern geworden sind, dass die hier unterstützt und begleitet werden. Das ist ganz zentral. Und was es auch sehr wichtig macht, nämlich eine Mitwirkungspflicht der Erziehungsberechtigten, der Eltern. Es geht ja darum, dass Schule ein Teil des gesamten Lebens ist, aber nicht alles. Das heißt, wir brauchen auch natürlich die Unterstützung und das gemeinsame Tun von Schule, von Familie und dem Schüler, der Schülerin. Und das gemeinsam auch an klare Regeln binden und das mit Unterstützung auch, weil wir wissen, dass alles das, was wir hier nicht tun in der Schule, dann möglicherweise Konsequenzen hat, auch im späteren Leben und uns dann als möglicherweise Kriminelle auch Aktionen später wieder begegnet. Das heißt, wir müssen alle Energie darauf wenden, dass wir im Bildungssystem so viel wie möglich auch tun. Ein Teil davon haben Sie beschrieben, nämlich dass Schüler und Schülerinnen möglichst nicht auf eine schiefe Bahn kommen. Und da bin ich sehr froh darüber, dass das jetzt auch mit diesem Schuljahr verpflichtend startet.
Können Sie uns das konkret erklären? Abschließende Frage, die SPÖ ist in Regierungsverantwortung, Sie sind SPÖ-Bildungs- Sprecher. Was machen Sie konkret, damit das ein möglichst gutes neues Schuljahr wird?
Also das Schuljahr hat ja für viele junge Menschen schon begonnen. Es hat ja jetzt gestartet am Montag die Sommerschule, die mit 60.000 Schülerinnen und Schülern einen neuen Rekordwert hat, weil ein ganz zentraler Punkt dieser Sommerschule ist, dass Deutschlernen im Mittelpunkt steht. Das heißt, alle, die als außerordentliche Schülerinnen und Schüler eine Deutschförderklasse besuchen, müssen diese Sommerschule gehen. Das ist einer dieser Beiträge. Das ist genau, und damit das eben nicht passiert, ist das einer dieser Beiträge, damit Schülerinnen und Schüler, es sind ja auch viele, und der Herr Direktor hat es angesprochen, die während des Schuljahres kommen oder die auch kurz vor dem Schulstart erst nach Österreich kommen, damit diese hier schon im Vorfeld auch eine klare und gute Deutschvorbildung auch mitbekommen. Und Sie haben es auch vorher angesprochen, dass Schülerinnen und Schüler 9 Wochen nicht Deutsch sprechen, weil sie nicht da sind. Das können wir damit verhindern.
Also die Sommerschule ist ein Punkt?
Die sind mit 2 Wochen jetzt auch schon in der Schule. Der zweite Punkt ist, dass wir mit den verpflichtenden Suspendierungsbegleitungen schaffen, dass wir niemanden mehr hier einfach alleine lassen, nämlich weder die Schülerinnen und Schüler in der Klasse noch den suspendierten Schüler, sondern begleiten mit der Verpflichtung, dass die Eltern hier mitwirken. Wir haben den Chancenbonus, der bedeutet, dass es bis zu 7 zusätzliche Kräfte in einer Schule gibt, damit in diesem Team multiprofessionell gearbeitet werden kann, damit genau diese Herausforderungen, die auch der Christian Klar geschildert hat, die Sie geschildert haben, damit diesen auch wirklich begegnet werden kann. Wir haben auch vor einem Schulausschluss ein verpflichtendes Gespräch mit Sozialarbeit, mit der Schule, damit auch niemand mehr aus dem Schulsystem rausfällt. Wir wissen nicht mehr, was tut der vor Ort. Wir haben die Erhöhung der Deutschförderkräfte bis 2027. Wir werden die Schulpsychologiestellen auf 400 verdoppelt. Ja, das ist tatsächlich eine Menge. Das dauert auch, das aufzuzählen. Wir könnten darüber wahrscheinlich noch über vieles reden und auch vieles, was kommt, wie zum Beispiel die Inklusion. Wir sehen ja auch bei den suspendierten Zahlen, dass vor allem im sonderpädagogischen Bereich hier ein Bedarf besteht. Und auch da müssen wir schauen, dass wir für alle Schülerinnen und Schüler, egal mit oder ohne Behinderungen, die gleichen Chancen schaffen.
Dann hoffen wir, dass es ausreicht. Ich darf Ihnen einen schönen Schulstart wünschen. Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Danke. Kurze Werbepause. Bis gleich.